Seit vielen Jahren verfügt die Extremrechte über Zugänge zu Veranstaltungsorten und Treffpunkten in ganz Deutschland. Aber nicht nur das. Es ist bei der Extremrechten der Trend hinzugekommen, eigene Immobilien zu erwerben oder zu besitzen. Immer wieder berichten Akteurinnen und Akteure vor Ort von der Kaufabsicht von Neonazis. Mit diesen Beobachtungen beschäftigt sich die aktuelle Jahrespublikation Sachsen rechts unten 2021 von dem Kulturbüro Sachsen e.V. Die Jahrespublikation wurde heute Morgen um 10 Uhr von dem Kulturbüro in einer Online-Pressekonferenz vorgestellt. Die Publikationsreihe beschäftigt sich seit 7 Jahren mit den verschiedenen Facetten der Extremrechten in Sachsen. Die diesjährige Publikation beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Zugangsmöglichkeiten der Extremrechten zu Immobilien. Dabei geht es einerseits um die Nutzung von Immobilien und andererseits um die Kaufabsichten von Neonazis. In der Publikation wird unter anderem untersucht, welche Gefahren von diesen rechten Orten ausgehen und welche Wirkmächtigkeit sie entfalten. Ich bin nun mit dem Fachreferenten vom Kulturbüro Sachsen e.V., Michael Nattke, verbunden. Sie haben heute um 10 Uhr in einer Online-Pressekonferenz die aktuelle Jahrespublikation Sachsen rechts unten 2021 vorgestellt. Würden Sie uns erst einmal einen Einblick geben, um was es in dieser Publikation geht?
Wir haben mit dieser Publikation einen qualitativen Blick auf die extreme Rechte geworfen. Also bei uns gibt es nicht so viele Zahlen und Statistiken, sondern wir versuchen zu einem bestimmten Thema so eine qualitative Einschätzung zu geben. Wie ist da die Verfasstheit? Was hat das für eine Wirkung? Und das diesmal mit dem Schwerpunkt Zugangsmöglichkeiten zu rechten Orten in Sachsen, also zu Konzertorten, zu Orten, wo man sich treffen kann, zu Orten, wo man Geschäfte machen kann als Neonazi und so weiter und so fort. Also wir haben da einen kleinen Überblicksartikel, der praktisch das Ganze zusammenfasst und auch feststellt, dass es über 80 solcher Orte in Sachsen gibt, die uns bekannt sind. Die Dunkelziffer sicherlich noch höher. Und außerdem haben wir dann einzelne Artikel, die praktisch in bestimmte Formen von Immobilien nochmal eintauchen und da einige Sachen nochmal näher beleuchten.
Der erste Artikel der Publikation heißt Rechte Orte in Sachsen, ein Überblick. Dabei tragen Sie Räume zusammen, zu denen die Extremrechten in Sachsen Zugangsmöglichkeiten haben. Sie haben eben gerade schon gesagt, es sind circa 80 verschiedene Orte, die Sie da analysieren. Was sind das für Orte und wie werden diese von den Neonazis und der Extremrechten genutzt?
Wir haben das so ein bisschen versucht, tatsächlich unter Überschriften zu stellen. Also wir haben da einmal Orte für den rechten Lifestyle. Das sind praktisch Orte, die hauptsächlich geschäftlich genutzt werden. Also typische Szeneläden, die man ja in vielen Städten hat, wo dann Neonazi-Bekleidung und Neonazi-Musik verkauft wird oder hergestellt wird. Und auch rechte Buchläden beispielsweise oder Verlage, die es gibt. Das alles sind sozusagen Orte für den rechten Lifestyle, so wie wir es nennen. Diese Orte sind natürlich total wichtig, um so eine neonazistische, extrem rechte Ideologie einmal sichtbar zu machen durch die Kleidung, aber natürlich auch durch die Bücher oder die Tonträger diesen Lifestyle überhaupt erst zu ermöglichen. Und wenn man diese Läden dann vor Ort hat, in den Orten, in den Kleinstädten und so weiter, dann ist es natürlich auch so, dass da eine gewisse Präsenz entsteht. Vielleicht noch zwei andere Beispiele. Wir haben Orte für die Inszenierung, so nennen wir das. Das sind Orte, an denen die extreme Rechte versucht, mit sogenannten sozialen Zentren, das ist eine Selbstbeschreibung, dann in den Ort zu wirken. Meistens ist es so, dass diese sozialen Zentren ja mehr Schein als Sein sind, also sich die extreme Rechte da ziemlich groß macht. Aber in Plauen, im Vogtland, beispielsweise ist es so, dass der Dritte Weg, die Neonazi-Partei Dritter Weg, es dort geschafft hat, zwei Immobilien auf den Weg zu bringen, die wirklich ins Gemeinwesen wirken und die auch über Sachsen hinaus eine Strahlfunktion haben. Da werden Kampfsporttrainings angeboten, da gibt es Kleiderspendensammlungen, da kann man sich treffen, da finden kleinere Konzerte statt etc. pp. Und als letztes Beispiel vielleicht noch die Orte für die großen Sachen. Also damit meinen wir in unserer Publikation Orte, an denen Großveranstaltungen stattfinden. Auch davon gibt es in Sachsen eine ganze Menge. Am bekanntesten ist sicherlich Ostritz in Ostsachsen, ein riesiges Hotelgelände mit Außenanlage, wo auch große Konzerte stattgefunden haben. Aber sowas gibt es auch im ostsächsischen Mücker, im nordsächsischen Torgau, Staupitz und an anderen Orten in Sachsen, wo eben auch große Konzerte veranstaltet werden, die für die Szene unheimlich wichtig sind und so eine innere Bindung auch herstellen.
Ja, Sie haben eben gerade schon den dritten Weg genannt und die zwei Häuser in Plauen. Analysieren Sie in der Publikation auch den dritten Weg in der Art?
Na, also wir gehen praktisch auf das, was der dritte Weg in Plauen macht, im Vogtland, nochmal sehr detailliert ein in der Publikation. Das ist jetzt sozusagen nochmal ein genauer Blick darauf, wie wirkt diese Partei in der Region, aber über die Immobilien. Also das ist sozusagen, weil das unser Ausgangspunkt in der Publikation ist, die Referenz. Und man sieht da ganz deutlich, dass durch diese rechten Häuser, die es da gibt, ziemlich stark ins Gemeinwesen gewirkt werden kann. Und gerade jetzt in Zeiten von Corona ist es so, dass die extreme Rechte über die eigenen Häuser, so auch in Plauen, Angebote für Jugendliche zum Beispiel auch bereithält, weil das private Räume sind, in die sie die Jugendlichen teilweise einladen. Und das ist dann eben ein Angebot. Und die normalen Jugendhilfeangebote haben ja zu und können überhaupt gerade nichts machen. Insofern kriegen diese rechten Orte da nochmal eine ganz besondere Bedeutung im Moment. Das wird in Plauen beispielsweise auch am dritten Weg deutlich. Zum dritten Weg selbst ist natürlich zu sagen, dass das ja eine prototypische neonationalsozialistische Partei ist. Ich glaube, das wird in dem Artikel auch deutlich, die mit ja jugendgerechten Angeboten versucht, Neonazismus unter junge Menschen zu bringen und teilweise damit leider auch erfolgreich ist.
In der Publikation gehen Sie auch auf die sogenannte stille Landnahme ein, also auf völkische Siedler, die sich im Landkreis Mittelsachsen niederlassen und von dort aus anfangs möglichst unbemerkt Häuser und Höfe übernehmen. Welche Netzwerke ergeben sich dadurch bei der extrem Rechten?
Ja, das Phänomen der völkischen Siedler ist in Sachsen in dieser Stärke relativ neu. Also seit circa 5, 6 Jahren beobachten wir, dass erst sehr vereinzelt völkische Ansiedlungen stattgefunden haben im Landkreis Mittelsachsen rund um Leisnig. Und das ist inzwischen so, dass dort ein richtiges Netzwerk von völkischen Siedlern existiert, also verschiedene Familien, die dort Höfe gekauft haben. Bei den völkischen Siedlern handelt es sich um Menschen, die den Rassismus wirklich sehr tief verinnerlicht haben. Und das geht dann so weit, dass auch die Kindererziehung und das Umfeld der Kinder, die sie da großziehen auf ihren Höfen, tatsächlich rassistischen Weltbildern folgt. Man möchte auch nicht, dass die Kinder Kontakt haben mit jungen Menschen, die Migrationsgeschichte haben. Also man möchte in einer weißen Gesellschaft, in Anführungsstrichen, aufwachsen. Und die Netzwerke, die sich dadurch ergeben, also das sind einerseits ehemalige NPD-Kader, die sich dort angesiedelt haben, aber auch von der heimattreuen deutschen Jugend, also einer inzwischen verbotenen Neonazi-Organisation. Und inzwischen ist es so, dass diese völkische Siedler, also dieses Netzwerk in Mittelsachsen, recht stark geworden ist. Es eine regelrechte bundesweiten Aufruf gibt, dorthin zu ziehen und sich niederzulassen. Da wird auch dabei unterstützt, wenn Leute Höfe kaufen wollen. Und man mischt sich auch ein, beispielsweise im Landkreis Mittelsachsen, in die derzeitigen Demonstrationen gegen die Eindämmung der Corona-Pandemie. Diese Demonstrationen, die da stattfinden, da sind die völkischen Siedler teilweise in einigen Orten jetzt auch schon beteiligt und knüpfen da gute Kontakte in die Normalbevölkerung.
Was muss getan werden, um die Zugangsmöglichkeiten der Extremrechten zu Immobilien zu verhindern?
Also als allererstes muss unbedingt öffentlich darüber gesprochen werden, dass es diese Entwicklungen gibt. Insbesondere im Landkreis Mittelsachsen haben wir es in den letzten Jahren vermisst, dass die Landkreisverwaltung oder andere ja wichtige Akteure vor Ort sich bekennen dazu, zu dem Problem, dass dort immer mehr Neonazis hinziehen und das dann auch öffentlich machen, damit eben auch öffentlich darüber diskutiert werden kann. Oft ist es so, wenn die Orte im Verborgenen entstehen und ignoriert werden, dann ist es für die extreme Rechte total leicht, darauf neue Strukturen aufzubauen. Sobald eine Zivilgesellschaft da ist oder antifaschistische Initiativen, die das in die Öffentlichkeit bringen und thematisieren, ab da wird es schwierig. Also dann geht's los, dass sozusagen Gegenwind kommt. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass Zivilgesellschaft und politisch verantwortliche Akteure, zum Beispiel die Verwaltung vor Ort, gemeinsam schauen, was für Möglichkeiten, Schritte hat man, um zusätzliche Immobilienkäufe zu verhindern, um beispielsweise über Nutzungsverordnungen zu schauen, ob bestimmte Sachen überhaupt gehen, über Demonstrationen dafür zu sorgen, dass auch deutlich wird, dass man diese Leute dort und ihre politische Aktivität nicht haben möchte und so weiter und so fort. Also ich glaube, als allererstes, und das soll auch diese Publikationen dazu mit beitragen, ist es wichtig, das in die Öffentlichkeit zu ziehen, das öffentlich zu diskutieren und dann vor Ort auch zu schauen, wie man Schritt für Schritt diese Orte verunmöglicht für die Neonazis.